painter, photographer, musician, film director, fashion designer, Maezawa will invite artists that represent Earth on his journey to the moon.
Na, das ist doch mal eine hübsche Einladung. Reisen zum Mond will der Unternehmer Elon Musk in wenigen Jahren auch Privatpersonen bieten. Sein erster Gast, ein steinreicher Japaner, der möchte auf der Jungfernfahrt der SpaceX-Mission noch ein paar Künstler als Beiladung einpacken. Warum? Gleich Thema hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen. Wir lieben den Mond, weil wir ihn nicht besitzen können, hat Arthur Schopenhauer sinngemäß mal gesagt. Ob das auch der Grund ist, warum der japanische Milliardär Yasuka Maezawa so vom Mond fasziniert ist? Der Mondfan ist jedenfalls gleichzeitig Kunstmäzen und jetzt soll er der erste Zivilist werden, der mit Elon Musk und seiner privaten SpaceX-Unternehmung für viel, viel Geld zum Mond fliegen darf. Maezawa will allerdings noch ein paar mehr Leute mitnehmen und zwar auf eigene Kappe. 9 unterschiedliche Künstlertypen sollen mit, vom Filmregisseur über Schriftsteller, Tänzer, Modedesigner bis hin zum Architekten. Die sollen dann wohl den überwältigenden Eindruck in ihre jeweilige Kunst übersetzen, so der Plan. Was von dieser Idee zu halten ist, das fragen wir den Kunstkritiker Carsten Probst. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was denken Sie? Also ist das einfach nur der Gipfel des Größenwahns oder vielleicht doch einfach eine charmante Idee, an neue Mondinterpretationen zu kommen?
Ja, charmant. Also Größenwahn, um das vielleicht zu verwechseln, finde ich das überhaupt nicht. Denn eher würde ich sagen, es ist so ein erster Schritt, ein nächster Schritt zur Vergewöhnlichung eigentlich des Weltraums, der damit ja, also wenn man jetzt mal von den reinen Kosten für die Reise absieht, so wirklich zu einer touristischen Attraktion für Leute wird, die meinen, sie hätten sonst schon alles gesehen. Die technischen Möglichkeiten, das merken wir auch, die kommen den Utopien, die man sich früher über solche Reisen gemacht hat, ja auch immer näher. Und das zerstört natürlich auch irgendwo so ein bisschen dieses Reich der Fantasie, das dem Ganzen zugrunde lag. Deswegen würde ich eben auch nicht unbedingt von charmant sprechen. Das ist ja eigentlich auch keine so nette Fingerübung, die man mal so eben macht, sondern da steckt jede Menge Technik, riesiger Aufwand, riesiger finanzieller Aufwand auch dahinter und natürlich auch wirklich ein erklärtes Geltungsbedürfnis. Andererseits natürlich lässt ein Eindruck von so einer Reise sicher nicht kalt. Das würde ich auch sagen, wenn ich mir das vorstelle, da mitzufahren, nicht schlecht. Aber ich überlege mir, was kann so ein Eindruck eigentlich hinterlassen, auch für Künstler. Eigentlich würden wir nur sehen, dass unser Planet, das Leben auf der Erde, so schön, dass alles ist, auch furchtbar zerbrechlich ist, dass dieser Planet ganz einsam da im Weltall schwebt. Eigentlich wissen wir das alles schon.
Ja, es ist ja auch nicht wirklich Underground-Kunst, die da entstehen wird. Also es wird einfach sagenhaft kostspielig sein. Jetzt haben Kunst und Geld ja immer, klar, eine Allianz geführt, oft auch eine sehr fruchtbare Allianz. Trotzdem möchte ich nochmal mit Ihnen überlegen, was für ein Gedanke eigentlich dahinter steckt, was Kunst leisten kann. Also gilt dann so diese Losung, man braucht nur maximal viele Eindrücke, dann kommt auch maximal gute Kunst raus oder so?
Also so wie ich dieses Projekt bisher verfolgt habe, man weiß ja noch gar nicht so viel über die einzelnen Kunstprojekte, aber dahinter steckt zumindest von der Absicht her erstmal ein ziemlich erstaunlich traditioneller Kunstbegriff, der uns also eigentlich so in diese Zeiten des Sensualismus zurückführt, zu Zeiten so im 17., 18. Jahrhundert, als man sich so von erhabenen Eindrücken in der Natur so eine Erschütterung auch der Seele erhofft hat, die dann das Ursprüngliche im Menschen hervorbringen sollte. Also man kann das so fast mit Adorno wie so als so eine säkulare Transzendenz bezeichnen, die Kunst da bewirken soll. Und finden Sie es nicht auch erstaunlich, dass hinter so hochgerüsteten technischen Unternehmungen, die so futuristisch anmuten, wie jetzt dieses von Maezawa, dass dahinter so ja, Kunstauffassungen stehen, die uns so weit zurückführen, so traditionell sind, die also auch mit unserer heutigen Realität so wenig zu tun haben.
Ja, eigentlich. Das ist ja fast so ein bisschen so, dass man vermuten kann, Weltraumkunst oder das faszinierende Sphärische an Weltraumkunst endet sogar möglicherweise in dem Moment, wo sie den Weltraum betritt, oder?
Könnte man fast meinen. Ich würde aber nicht sagen, sie endet da. Es kommt eben darauf an, wie man sich sozusagen künstlerisch zu diesem Gegenstand verhält. Beispiel etwa auch aktuell Trevor Paglen, dieser amerikanische Medienkünstler, der auch einen Satelliten ins All schießen möchte, darüber hatten die Medien jetzt auch berichtet, aber er tut das eben, weil er als Künstler so über die Vermüllung des Weltraums nachgedacht hat mit den ganzen Spionagesatelliten und dieses Prinzip will er eben durch so einen riesigen Spiegel quasi umkehren. Das ist eben ein anderer Reflexionsstandard, würde ich sagen.
Dear Moon heißt das Projekt des japanischen Milliardärs Maezawa. Der wird als erster Privatzahler mit Hilfe von Elon Musks SpaceX-Mission um den Mond kreisen, wenn alles glatt geht. 9 Künstler aus unterschiedlichen Disziplinen sollen ihn dabei begleiten. Den Kunstkritiker Carsten Probst hat er mit seinen Plänen noch nicht überzeugt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Comics sind fast so divers wie das wahre Leben selbst, aber eben auch nur fast. Nach wie vor tummeln sich in den Superhelden-Comics vor allem weiße, muskelbepackte Männer und die Bösen oder extra Doofen, das sind eben gern mal alle anderen. Andererseits sind Comics aber auch das Medium des Undergrounds und der alternativen, wenn nicht sogar subversiven Erzählmuster. Auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Comicforschung in Köln gehen gerade Fachleute aus verschiedenen Ländern und Disziplinen zum ersten Mal der Frage nach, wie Gender, Diversität und Behinderung eigentlich im Comic abgebildet werden. Veronique Siener von der Uni Köln hat das Konzept für die Tagung gemeinsam mit Nina Heindl entwickelt und ist jetzt unser Gast im Kompressor. Hallo, Frau Siener.
Hallo.
Warum war es aus Ihrer Sicht Zeit, die Comickultur noch mal genauer unter diesem Blickwinkel unter die Lupe zu nehmen?
Es war dringend Zeit, weil es einfach ganz dringend gemacht werden muss. Das wäre schön gewesen, hätten wir das schon vorher hingekriegt. Aber die ganze Geschlechterfrage und sowas wie eben, was Sie gerade gesagt haben, dass Disability und Diversity und Identitätsfragen im Comic verhandelt werden, das spielt einfach immer mit. Also eigentlich müsste man das immer mitdenken. Und es ist deswegen höchste Zeit, dass es eine Tagung gibt, die sich 3 Tage lang diesem Fokus widmet.
Frau Siener, können Sie uns noch mal so ein bisschen erinnern, vielleicht an klassische Comic-Beispiele, die vor Stereotypen nur so strotzen, ohne dass wir Leserinnen und Leser das überhaupt möglicherweise auf den ersten Blick so gemerkt haben?
Ich habe mich neulich noch darüber unterhalten, was denn eigentlich mit Donald Duck zum Beispiel ist oder ob es überhaupt Comics gibt, wo das nicht ist, dass man direkt auf so die Geschlechterfrage gestoßen wird eigentlich. Aber es schwingt immer mit. Also wenn man sich zum Beispiel Tierdarstellungen anguckt, dann wird, obwohl es gar nicht nötig wäre, auch nach weiblich und männlich unterschieden, indem zum Beispiel weibliche Figuren, und das kann man bei Daisy Duck sehen, so lange Wimpern und sowas. Völlig unnötig eigentlich. Ne?
Und sehr, sehr schöne Entenschuh-Pumps. Aber gerade Daisy ist doch jetzt vom Naturell her schon eher resolut und lässt sich nicht so die Butter vom Brot nehmen.
Ja, aber das ist dann auch wieder, also es ist wirklich sehr schwierig, aus diesem klischeehaften Denken rauszukommen, weil wenn man denkt, man hat ein Stereotyp durchbrochen, schwupp, kommt schon das nächste. Und bei Daisy Duck wäre das so diese aufmüpfige Frauenfigur, wenn man es so nennen möchte, bei einer Ente, die aber eben klar weiblich konnotiert ist und die es dann irgendwie immer zu kontrollieren gilt, damit sie wieder an den rechten Platz zurückgelenkt wird.
Mhm. Kann man davon sprechen, dass sich das Blatt in der Comic-Kultur gerade wandelt, also wenigstens in Bezug auf Superheldinnen, hat man den Eindruck, kommen doch mehr und mehr dazu? Oder täuscht der Eindruck?
Nein, es gibt schon auch recht viele weibliche Superhelden. Ein Mangel besteht da nicht. Es besteht eher ein Mangel darin, wenn man zum Beispiel Comic-Verfilmungen anguckt. Ne? Also dafür, dass das als Filmgenre, nenne ich jetzt mal, schon länger boomt, hatten wir jetzt erst gerade die erste Superheldin in der Hauptrolle mit Wonder Woman. Und zwar als alleinige, als Protagonistin. Und wenn wir uns sowas angucken wie The Avengers zum Beispiel, was ja auch eine sehr erfolgreiche Reihe ist in der Verfilmung wie im Comic, da haben wir dann eine starke Frauenrolle, die auch wiederum sehr kritikwürdig ist. Und ansonsten sind es nur Männer.
Wenn wir jetzt mal diese starken Frauenrollen uns anschauen, kann man da schon sagen, wie die beim Publikum ankommen?
Ich glaube, dass sie prinzipiell gut ankommen, weil einfach dieser Mangel besteht. Und es gibt ja genug Frauen, die sich diese Filme auch angucken. Also alleine diese Identifikationsposition ist ja wichtig. Aber es ist ja auch so, dass, also ich hoffe doch zumindest, dass nicht nur Frauen sich freuen, wenn es interessante, komplexe weibliche Charaktere gibt, im Comic oder im Film.
Mhm. Ich habe diese beiden Pole vorhin ja schon mal so skizziert. Also es gibt einerseits diese Hochglanz-Superhelden in der Comic-Kultur mit so einer Merchandise-Maschine im Hintergrund, wo es also auch um viel, viel Geld gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber eben auch diese Underground-Subkultur-Comics, die ja auch von vielen geliebt und gelesen werden. Werden die dann auf ihrer Tagung eigentlich auch getrennt verhandelt? Also sind das auch 2 unterschiedliche Kulturen?
Also es fließt schon stark ineinander. Also jetzt, wenn ich jetzt von der Comic-Forschungsseite drauf gucke, dann wird das natürlich genauso verhandelt. Und das sind meist sogar also da bin ich jetzt ein bisschen vorgenommen, weil ich gerade aktuell selbst zu einer Underground-Comic-Künstlerin viel forsche. Ich finde das teilweise auch sehr viel spannender, weil dadurch, dass es Underground ist und nicht Mainstream, wird viel mehr mit dem Medium Comic gespielt auch und eben auch Tabus gebrochen, vor allen Dingen, wenn es auch um die Geschlechterfrage geht.
Hm. Jetzt heißt Ihre Tagung ja Zwischenräume. Was ist damit gemeint? Sind das diese Räume, also die sich auftun zwischen diesen beiden Polen, oder sind das wirklich buchstäblich diese Räume zwischen den einzelnen Bildern, habe ich mich gefragt.
Das ist auch eine sehr gute Frage und uns hat das als Oberthema für die Tagung so gut gefallen, weil man es eben auf verschiedene Art und Weisen interpretieren und lesen kann. Es gibt verschiedene Zwischenräume im Comic und der Comic ist wiederum als Medium, das ist auch so ein bisschen die These oder der Ausgangspunkt unserer Tagung gewesen, dass der Comic aber auch Zwischenräume eröffnet. Das heißt, erstmal ist es auch selbst ein hybrides Medium, also irgendwie ein Intermedium, irgendwas dazwischen, weil wir hier mit Text und Bild arbeiten im Comic. Und dann gibt es eben in dieser Panelabfolge, also in der Bildabfolge, immer einen Leerraum, wie auch immer der gestaltet ist, zwischen dem einen Bild und dem darauf folgenden Bild. Und das sind auch Zwischenräume.
Jetzt gibt es flankierend zu der Tagung auch noch eine Begleitausstellung zum Thema Comics und Disability Studies. Da habe ich bei der Gelegenheit nochmal überlegt und auch wirklich ehrlich gesagt lange und vergeblich überlegt, gibt es überhaupt Superhelden mit echter Behinderung?
Es ist immer die Frage, was unter Behinderung verstanden wird. Es gibt ganz klassische Superhelden, die, also mir fällt zum Beispiel Professor X von den X-Men ein, der im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist. Wir hatten jetzt gerade in dem Seminar Studierenden, die sich ganz ausführlich mit Daredevil beschäftigt haben als blinden Superhelden. Also da gibt es eine ganze Reihe. Oder es gibt auch taube Superhelden oder Superhelden, die eine Lernschwäche haben zum Beispiel. Also das sind alles, genau. Also das ist auch ein sehr, sehr breites Spektrum und es ist sehr spannend, sich damit zu beschäftigen.
Ja, das glaube ich. Wenn Sie vielleicht eine Empfehlung nochmal für einen Comic geben dürften, der, sagen wir mal, alle üblichen Zuschreibungen und Klischees mal über Bord geworfen hat und dann dazu möglicherweise auch noch grafisch und erzählerisch wirklich gut ist. Fällt Ihnen da ein Titel ein?
Da muss ich noch, also weil ich das große Glück habe, dass ich zu dem forschen darf, was mir selbst auch gerade gefällt und wo ich ganz fasziniert bin, möchte ich an der Stelle gerne die Arbeiten von Aline Kominsky-Crump nennen. Das ist eine jüdisch-amerikanische Comic-Künstlerin und die Ehefrau von Robert Crump. Und die gerne vergessen wird, weil ihr Ehemann so berühmt ist in der Comic-Szene.
Und auch wirklich nicht unbedingt das positive Frauenbild kolportiert
ganz
hat.
Ganz genau, ganz genau. Und witzigerweise sagt er, dass seine Frau dem Idealbild seiner Comic-Frauen entspricht.
Und wir müssen uns vorstellen, also das sind unglaublich stämmige, gewaltige, matronenhafte Frauen, die eigentlich Angst machen.
Genau. Und er stellt sie auch so dar und gleichzeitig stellt er damit aber auch mal ein alternatives Frauenbild dar. Und er wird sehr schnell und oft zu Recht in diese chauvinistische, sexistische Ecke geschoben. Und gleichzeitig ist er mit einer Feministin verheiratet, die wirklich ganz viel in ihren Comics verhandelt und auch subversiv durchkreuzt diese ganzen Stereotype, wenn es um Weiblichkeit geht, um jüdische Identität geht, um Sexualität geht. Und die beiden machen ganz oft und schon seit Jahrzehnten Comics zusammen. Und dann wird es interessant.
Das glaube ich. Veronique Siener hat gemeinsam mit Nina Handel an der Uni Köln die 13. Jahrgangstagung der Gesellschaft für Comicforschung unter dem Motto Zwischenräume konzipiert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Der zum Künstlerkollektiv Pussy Riot gehörende Piotr Versilow ist vermutlich vergiftet worden. Zu diesem Schluss kommen die Ärzte der Berliner Charité, wo Versilow behandelt wird und außer Lebensgefahr ist. Die Untersuchungen deuten auf Wirkstoffe hin, die die Funktion der inneren Organe einschränkt. Charité-Mediziner Kai-Uwe Eckhardt.
Man hat dann eine Überaktivierung des sogenannten vegetativen Nervensystems. Da gehören Zeichen dazu, wie beispielsweise weite Pupillen, hoher Blutdruck, trockene Haut und trockene Schleimhäute, weil die Schweißsekretion beispielsweise blockiert ist. Und alle diese Symptome sind letztlich hier bei dem Patienten nachweisbar gewesen und zum Teil in abgeschwächter Form auch jetzt noch nachweisbar.
Piotr Versilow ist Herausgeber einer regierungskritischen Online-Plattform. Vor einer Woche hat er seine gesundheitlichen Probleme nach einem Gerichtsbesuch in Moskau begonnen. Danach konnte er nicht mehr sehen, nicht sprechen und nicht mehr gehen. Flucht, Vertreibung, Hunger, Armut, die Folgen des Klimawandels und die Diskriminierung von Frauen. Das sind die Themen beim ersten Menschenrechtsfilmfestival in Berlin, das am Donnerstag beginnt. Deutschlandfunk Kultur sprach mit Jan-Sebastian Friedrich Rust von der Organisation Aktion gegen den Hunger. Er hat das Human Rights Film Festival initiiert.
Wir glauben, dass Menschenrechte grundsätzlich eine Plattform verdienen und dass so ein Filmfestival Menschen auf ganz andere Art und Weise auch die Inhalte unserer Arbeit als humanitärer Organisation verdienen. Menschenrechte begegnen uns auch in unserer Arbeit täglich und wir erreichen hier Menschen in Berlin und können denen die Realität unserer Arbeit in den Projektländern näher bringen.
Nach den Vorführungen soll das Publikum auch mit Regisseuren der insgesamt 25 Dokumentarfilme debattieren können. Schirmherr des Festivals ist der chinesische Künstler und Menschenrechtsaktivist Ai Weiwei. Förderer des Human Rights Film Festivals sind der Hauptstadtkulturfonds und das Auswärtige Amt. Seit heute zeigt das Pariser Musée d'Orsay mit der Ausstellung Bleu et Rose Werke aus der frühen Schaffensphase des katalanischen Künstlers Pablo Picasso. Rund 80 Werke aus den Jahren 1901 bis 1907 der sogenannten rosa und blauen Periode werden ausgestellt. Kuratorin Emilia Filippo.
Picasso hat sich sehr für soziale Fragen interessiert. Er hat viele Prostituierte besucht und gemalt, war auch in einem Frauengefängnis. In dieser Zeit dominieren kalte Farben, eben viel Blau. Er wollte das moderne Leben und seine Kehrseite zeigen. Nicht nur Kabarett, sondern auch Armut. Die rosa Phase fällt mit dem endgültigen Umzug Picassos nach Paris zusammen. Man nennt sie auch die Gauklerperiode, weil er viele Gaukler und Harlekine gemalt hat.
Ein Highlight der Ausstellung ist auch das 1905 entstandene Bild »Junges Mädchen mit Blumenkorb«. Damals kauften die Kunstsammler Leo und Gertrud Stein das Bild, um den jungen Künstler zu unterstützen. Das Werk erzielte im Mai einen Auktionspreis von 115 Millionen Dollar.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
In unserer heutigen Gestaltenkolumne geht es um Ordnung, genauer gesagt um ein kleines Ordnungssystem aus Kunststoff für den Schreibtisch, den sogenannten Schreibtischboy, und Sie kennen ihn bestimmt alle. Er besteht aus 6 unterschiedlich hohen und breiten Zylindern, die aneinandergefügt sind und sofort an die 70er Jahre erinnern lassen. Als unsere Kollegin Marietta Schwarz feststellte, dass genau dieses Modell auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur an dutzenden Arbeitsplätzen herumsteht, da ging sie der Geschichte dieses Hidden Champions einmal nach.
Es gibt Dinge, die man jahrelang anstarrt, ohne dass sie etwas auslösen in einem. So ging es mir mit diesem Schreibtischboy. An vielen Arbeitsplätzen steht er in Schwarz herum, meist links vom Bildschirm. Aus den hohen Köchern schaut ein Scherengriff heraus oder ein abgebrochener Bleistift. Lange nicht benutzt.
So ein Textmarker und unten die kleinen Büroklammern. Und was sind da noch drin? Ja, ach so, Zucker für den Kaffee für im Büro mittags, ja. Klar, das ist super.
Ich halte dieses Utensil meinen Kollegen vor die Nase. Und alle, zumindest die aus dem Westen, reagieren so wie ich.
Kenne ich noch von früher, ja.
Habe ich auch gehabt.
Farbe?
Ja. Orange.
Knallorange.
Das hatte ich in Orange. Das hat einem so das Gefühl gegeben, dass man die Dinge im Griff hat oder überblickt oder irgendwie sortieren kann. Dieses Gefühl hat sich dann aber im Laufe des fortschreitenden Alters zunehmend aufgelöst.
Die Ostkollegen lachen und sagen, haben wir im Werkunterricht selbst gebastelt. Und ich überlege kurz, ob es 30 Jahre nach dem Mauerfall überhaupt noch zulässig ist, ein Fünftel der Deutschen aus diesem Nostalgiemoment auszuschließen. Aber es geht nicht nur um Nostalgie. Die Firma Metzger und Mendle aus Fischach nahe Augsburg brachte den Schreibtischboy 1975 auf den Markt. Schon ein Jahr später wurde er über 1 Million Mal verkauft. Eine feine Sache für das Unternehmen. Ein neues Zeitalter hatte begonnen, und zwar sichtbar.
Das Ding ist damals zeitgemäß gewesen. In dem ganzen Kontext Pop-Art, Kunststoffbegeisterung. Es ist leicht, es ist mobil, es vereinfacht.
Sagt Dr. Angelika Nollert am Telefon. Sie ist Direktorin der neuen Sammlung in München, eines der größten Designarchive weltweit. Und sie möchte den Schreibtischboy auf meine Anfrage hin sogar in ihre Sammlung aufnehmen. Vor allem in der Masse, etwa in einem Großraumbüro, sagt sie, käme die fröhliche Wirkung des Schreibtischboys so richtig zum Ausdruck. Zumal wenn man bedenke, dass er damals Stiftablagen aus Marmor, Glas und Eisen ablöste.
Und dann gibt es ja ja diese Ablagenhöhen, die so orgelpfeifenmäßig abgewickelt werden und dann natürlich für kurze und lange Stifte Platz ist.
Wenn man in dieser hohen Orgelpfeife was versenkt, zum Beispiel ein Spitzer, ja, dann verschwindet der für alle Zeiten. Also von daher finde ich das Ding nur mittelfunktional.
Ja, der ist dann versenkt, der Chor, aber er gehört da ja auch eigentlich nicht rein. So, also insofern würde ich da von einem nicht richtigen Verhalten dann eher des Nutzers sprechen.
Ich denke an die brüchigen Gummiringe, die Reißzwecken, den eingetrockneten Brittstift. Bürokram, der im Schreibtischboy aufbewahrt wird, funktioniert doch gar nicht mehr. Und was sagte die Kollegin noch?
Überall bleibt der Staub hängen da unten. Das ist irgendwie eklig. Ich fand es immer ranzig, das Ding.
Ordnung auf dem Schreibtisch in einem System aus bunten Röhren. Für mich ist es nicht mehr als ein hohles Versprechen. Eines, das sich seit über 40 Jahren anscheinend sehr gut verkauft, für ungefähr 3,50 Euro. Aber als Designobjekt aus Kunststoff nicht ganz überzeugend. Was auch am Prinzip der Addition liegen mag. Materialgerecht wäre ja eher eine gegossene, eine amorphe Form. Man könnte ja da auch noch mal was zum Namen sagen. Genau. Warum ist denn das ein Boy und nicht ein Girl?
Ja, also ich habe mir das auch überlegt. Und ich hatte eher so diese Assoziation Hotelboy, Liftboy, Bellboy. Also so dieser Page, der Diener.
Der Diener.
Ein Schreibtischboy, ein Schreibtischdiener.
Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Fragen: Von wem stammte die Idee, Entwurf?
Meine Fragen an die Firma Metzger und Mendler bleiben leider unbeantwortet. Stattdessen stoße ich auf einen identischen Stiftehalter aus Metall. Und der hieß Butler. Und er wurde von der Silberwarenfabrik Deile in Schwäbisch Gmünd hergestellt. Zum Beweis schickt mir das Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd einen historischen Prospekt.
Die Butler von Deile sind die kleinen Ordnungshüter auf dem gepflegten Tisch. Eine runde Sache, erhältlich in vielen Ausführungen.
Es gibt Blüten-Butler als Blumenvase, Esch-Butler als Aschenbecher und Party-Butler für die Erdnüsschen. Und natürlich den Maxi-Butler, die 1:1 Vorlage des Schreibtischboys. Und ehrlich gesagt, aus Metall macht diese Form auch viel mehr Sinn als aus Kunststoff. Leider existiert die Firma Deile seit Anfang der Nullerjahre nicht mehr. Zu gern hätte ich gewusst, wer hier von wem was abgeschaut hat.
Marietta, schwarz über den Schreibtischboy. Bei allem technischen Fortschritt ein Kino ohne Filmprojektor, das schien bis vor kurzem undenkbar. Jetzt hat in Hessen bereits das zweite Kino in Deutschland auf LED-Screen umgestellt. Eine Technik, die angeblich für noch bessere Bildqualität im Kino sorgt. Unser Kollege Ludger Fittkau hat den Praxistest für uns gemacht.
Das unterscheidet uns von den Tieren. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Wunder erkennen, die sich jeden Tag um uns herum ereignen.
Günter Jauch ist der Erzähler der BBC-Naturdoku Unsere Erde 2. Sie lief in Saal 6 des Kinopolis-Kinokomplexes im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bei Frankfurt am Main. Seit wenigen Tagen ist das Kino mit einem LED-Bildschirm ausgestattet. Einige Kinobesucher waren extra gekommen, um die Technik erstmals zu erleben.
Ja, gerade deswegen haben wir uns den Film ausgesucht, weil es ja einer der drei verfügbaren Filme ist für diese Leinwand und wollten einfach mal ausprobieren, wie dieses Schwarze ist. Und man merkt schon, dass die ganze Wand quasi als neue Leinwand zur Verfügung gestellt wird und man merkt auf jeden Fall einen Unterschied.
Besonders deutlich wird der Unterschied zu bisherigen Kinotechnik, wenn ein Schwarzbild die Leinwand einnimmt. Dann ist der Kinosaal nämlich stockfinster, weil ja das Licht der Projektionslampe fehlt.
Am Anfang war meine Szene komplett schwarz. Man hat nur noch diese Notausgangslichter gesehen, da war es wirklich, man hat gedacht, holla, ganz schön schwarz. Hier. Dunkel, ja.
Dem Fazit der Besucher kann ich mich vorbehaltlos anschließen.
Bessere Bildqualität, bessere Schwarzwerte.
Ja, auf jeden Fall. Also die Farben werden ja auch nochmal besser dargestellt gegen Ende. Als der Film dann in den Nachtzustand ging, hat man auch die Schwarzkontraste noch deutlich besser gesehen. Und auf jeden Fall schon mal eine Erfahrung, wenn man es so sagen kann.
Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Und zwar bewusst für diese Technik.
Also deutliche Fürsprecher für diese neuen LED-Screens. Anselm Heller ist Kinovorführer im Berliner Kino Arsenal. Das ist ein sehr besonderes Kino, weil es sich die Pflege der Filmkultur aus aller Welt auf die Fahnen geschrieben hat und in dieser Mission auch von den Freunden der deutschen Kinemathek gefördert wird. Das Arsenal hat eine ganze Reihe von Vorführtechniken im Programm. Dort werden vor allem historische Streifen aufgeführt. Schönen guten Tag, Herr Heller. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Was glauben Sie, wird sich dieser LED-Screen als Technik, als Standardtechnik durchsetzen?
Ja, ich denke, in konventionellen Kinos wird das wahrscheinlich der Fall sein. In Kinos wie unserem wohl eher nicht. Also wir sind doch sehr auf der Bewahrung des Filmerbes ausgerichtet und bei uns wird die 35mm und die 16mm Technik und gelegentlich auch 70mm Technik immer eine Rolle spielen. Das heißt, wir brauchen auch weiterhin eine Leinwand auf, die projiziert werden kann.
Ihr Job, der läuft dann wahrscheinlich noch so, wie man ihn sich so fast so ein bisschen romantisch landläufig vorstellt. Da hat man Bilder im Kopf von eben riesigen Filmrollen, die da aus Blechdosen gehoben werden. Wir denken an das Rattern des Films im Projektor, vielleicht noch Momente, in denen der Film klassischerweise immer an der spannendsten Stelle vor der Lampe durchschmurgelt. Aber in Wirklichkeit wird in den regulären Kinos eigentlich überwiegend sogenannte DCP-Technik abgespielt. DCP steht für Digital Cinema Package, also Festplatten im Grunde, die per Mausklick abgefahren werden. Das klingt ja so unromantisch, wenig haptisch. Ist das dann überhaupt noch ein Gefühl, wie Filmvorführer das so haben? Also geht da nicht auch schon an der Stelle ein bisschen was verloren?
Solange die Mischung noch stimmt, ist das okay. Also 5 Filmkopien hintereinander durchzuspielen, kann auch sehr unromantisch sein. Von daher ist eine kurze digitale Abwechslung auch gerne gesehen bei uns. Mhm. Im Prinzip ist es richtig, dass die Arbeit sich natürlich vereinfacht. Also es gibt keine Filmvorbereitung mehr, im Prinzip auch keine Nachbereitung. Und auch während der Projektion muss man normalerweise nicht mehr eingreifen. Mhm. Das heißt, diese ganze Arbeit fällt tatsächlich weg.
Was würde sich denn für den Kinoraum ändern bei diesen LED-Screens? Also das ist wahrscheinlich auch so, dass sich eine Akustik viel ändert und das bedeutet, man müsste richtig gehend umbauen.
Das weiß ich in dem Fall noch gar nicht, wie das Tonproblem jetzt mit der neuen Technologie gelöst worden ist. Bisher stehen die Lautsprecher hinter der Leinwand und es gibt für die analoge Filmprojektion eine Projektionskabine, von wo aus projiziert wird. Die würde natürlich wegfallen. Mhm. Ich denke, das wird für viele Kinos sehr verführerisch sein, darauf zu verzichten.
Sie haben viel eben mit historischen Filmen zu tun. Wie sieht diese neue Technik im Hinblick auf Archivierung, auf Nachhaltigkeit aus?
Durchaus nicht so einfach. Also das ewige Aufspielen und Lagern und wieder Umspielen, wenn Technikgenerationen sich wechseln, ist durchaus kompliziert. Eine Filmkopie, weiß man, wie die gelagert werden muss, ist in dem Fall vielleicht sogar manchmal etwas einfacher.
Und Herr Heller, denken Sie, dass Ihr Beruf der Filmvorführer vom Aussterben bedroht ist?
Also es gibt Überlegungen, das wieder als Ausbildungsberuf zu etablieren. Das ist noch nicht weit gediehen, aber das spricht eher dafür, dass es noch eine Weile knattern wird im Vorführraum.
Anselm Heller ist Kinovorführer im Kino Arsenal in Berlin. Mit ihm haben wir die neueste Innovation im Kino besprochen. LED-Leinwände, die den guten alten Projektor ersetzen sollen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke euch.
Und das war's auch schon wieder von uns aus der Kompressor-Redaktion. Ich bin Gesa Ufer und wünsche einen schönen Tag Ihnen und euch. Tschüss und auf Wiederhören.